Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die British Open in Leicester laufen auf Hochtouren und sie werden so langsam wieder unübersichtlich, denn mehrere Runden werden pro Tag gespielt. Gestern die erste Runde zu Ende gegangen und am Abend gab es gleich die ersten 8 Matches aus der zweiten Runde. Darüber müssen wir reden und das tun wir hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de wieder die ganze Woche über. Mein Name ist Christian Oehmicke und ich begrüße bei mir wieder Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Guten Morgen Christian. Ja, du sagst es, es war bisschen unübersichtlich mit den diversen Runden, die da gemischt wurden gestern. Trotzdem fand ich gleichzeitig auch, dass es so ein bisschen ein Tag zum Durchatmen war. Es waren absolut Highlights dabei, aber nicht mehr in dieser Geschwindigkeit wie die Tage davor, wo man gar nicht mehr wusste, ob man links oder rechts gucken soll. Also ich finde, das war ein sehr angenehmer Snookertag, nicht ganz so hektisch, wie es in den Tagen davor eben beim Best of Five auch schnell mal passiert ist.
Ja, und irgendwie bleibt dieses Turnier sehr taktisch geprägt, was natürlich vor allem an dieser überragend kurzen Distanz liegt, mit der man sich, glaube ich, keinen Gefallen getan hat. Wird man nach dem Turnier vielleicht dann auch nochmal in Retrospektive drüber sprechen. 5 Centuries gab es gestern mal wieder nur, in Anführungsstrichen. Ich bin sonst auch nicht so der darauf guckt, auf die Anzahl, aber ich finde, insbesondere in dieser Woche sieht man daran ganz besonders, dass hier eben wirklich auch Taktik angesagt ist und wie gestern auch so schön jemand formulierte, ja, ein Comeback nach 0-2 zu einem 3-2 Sieg ist jetzt auch bei diesem Format nicht ganz so beeindruckend, wie das vielleicht bei einem anderen Format der Fall wäre. Insofern, ja, die Distanzen bleiben kurz, was aber vielleicht auch dem einen oder anderen Spieler zugutekommen könnte. Zum Beispiel Lukas Kleckerskati, der hat sich gestern durchgesetzt gegen Yan Mingtao mit 3-2 gewonnen. Sicherlich nicht der größte Sieg seiner Karriere bisher. Dazu hat er in der letzten Saison Mark Selby zu sehr vom Tisch gefegt. Aber sowas nimmt man natürlich gerne mit, den Masters-Champion in einem Weltranglistenturnier zu schlagen. Aber wie gesagt, bei Best of Five sollten wir auch nicht überbewerten.
Genau, das ist halt ein bisschen schade, dass wir trotzdem jetzt ein bisschen gemäßigt feiern müssen, denn es war eben nur ein Best of Five, aber es war trotzdem eine fantastische Leistung, natürlich von Lukas Kleckers, der hier, denke ich, auf der taktischen Ebene wirklich gewonnen hat, gegen einen Spieler, der ja selbst taktisch mit allen Wassern gewaschen ist. Wir haben schon oft drüber geredet, Yan Mingtao, auch wenn das Maximum Break bald kommt, ja, er ist eher jemand, der über das Taktische kommt, der so seine Matches gewinnt und sich da eben auch von anderen chinesischen SpielerInnen unterscheidet, die ja doch oft einfach draufgehen und alles von den Bäumen runterlochen und auf der taktischen Seite teilweise wirklich ausbaufähig noch sind. Also da hat der Lukas Kleckers wirklich super mitgehalten und letztlich eben sogar gewonnen vom Frame 1, den er mit einem Punkt Vorsprung gewonnen hatte, bis hin dann zu einem schönen 61er-Break dann noch im vierten Frame, als er dann eben schon hinten lag, den Frame also holen musste, um den Entscheidungsframe in Anführungsstrichen zu erzwingen. Also das war alles sehr, sehr schön anzusehen vom Lukas Kleckers. Trotzdem hat man natürlich so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, denn der Lukas hatte ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal große Namen geschlagen, Mark Selby, Neil Robertson, und dann aber das Momentum nicht so ganz mitgenommen durch den Rest der Saison hinweg. Also da hoffe ich jetzt, dass das nicht wieder so eine Eintagsfliege ist, sondern dass er wirklich hier das Selbstbewusstsein mitnehmen kann, erstmal in den weiteren Runden dieses Turniers und dann natürlich auch für die kommenden Qualifikationen. Wir haben es ja angesprochen, da kommt ja geballt, kommt ja eine Quali nach der anderen. Da muss man schon durchkommen, um hier ordentlich Preisgeld sich zu sichern. Aber heute feiern wir eine super Leistung von Lukas Kleckers.
Absolut. Wir werden es ja dann auch heute schon sehen, denn es ist immer schwierig, diesen Switch zu schaffen. Gestern hat er einen Topspieler geschlagen. Dort steht man natürlich unter einem anderen Druck, kann etwas befreiter aufspielen auch einfach, weil wenn man verliert, ja, mein Gott, dann hat man gegen einen Topspieler verloren. War so zu erwarten. Aber heute geht es dann gegen Louis Heathcote, also ein Spieler zwar hochtalentiert und sicherlich auch in sehr guter Form, aber eben in Weltranglistenregionen, in denen sich Lukas dann auch eben selber befindet und damit ein Stück weit mehr unter Druck stehend natürlich diese Matches dann ausgerechnet dann auch gewinnen zu naja, vielleicht nicht müssen, aber vielleicht sollten. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall toller Sieg gestern gegen Yan Bingtao. Heute, wie gesagt, 20 Uhr für Lukas Kleckers das Zweitrundenmatch gegen Louis Heathcote. Weiterhin über die bahnbrechende Distanz von Best of Five. Ansonsten gestern früh, muss ich sagen, relativ wenig Überraschung, oder? Wir haben Oliver Lyons gehabt, der Si Jiahui geschlagen hat mit 3-0. Zhao Yupeng weiter in sehr guter Form hier nach seiner Rückkehr, hat Zhao Shintong geschlagen mit 3-2. Pang Yongshu 3-0, klarer Sieg gegen Jamie Clark. Das war das Duell der 63 gegen die 64 in der Setzliste oder in der Rankingliste. Das sicherlich sehr ausgeglichen. Li Hang, etwas überraschend vielleicht, deutlich gegen Sam Craigie 3-0. Und Michael Georgiou, Kati, hat auch gewonnen gegen Zoe Vahedi. Das war ein Duell zwischen zwei Amateurspielern. Zoe Vahedi letzte Saison noch auf der Tour, Michael Georgiou vor 2 Jahren noch auf der Tour. Also der verbringt jetzt sein zweites Jahr in Folge auf dem Amateurzirkus. Für ihn, glaube ich, nicht ganz so glücklich. Er wird bei fast allen Turnieren natürlich dabei sein über die Order of Merit der Q-School. Was meinst du, schielt er ein bisschen auf die Einjahresrangliste? Die Ergebnisse scheinen ja so langsam zu kommen.
Ja, da passt schon mal viel bei Michael Georgiou. Ich glaube, der hat ein bisschen aufgehört zu schielen. Wieder Küchenpsychologie mit Kathi hier. Aber nachdem es ja letztes Mal auch wieder denkbar knapp bei der Q-School nicht geklappt hat, glaube ich, spielt der jetzt einfach Snooker und versucht sich da möglichst gut durchzukämpfen durch die Turniere. Denn er hat ja wirklich das Glück, wir hatten das ja so ein bisschen ausgerechnet, dass er eigentlich wirklich garantiert bei jedem Turnier dabei ist. Und das macht ihn zu so einem Fake-Profi fast schon. Also das ist ja ein bisschen eine seltsame Spannungssituation, in der er sich da befindet. Gestern hat er definitiv nicht wie ein Amateur gespielt, sondern hier sehr souverän gegen Sohail Vahedi, der auch immer wieder Chancen hatte, aber trotzdem hat Michael Georgiou dieses Spiel von Anfang an dominiert. Da waren tolle Bälle dabei, tolle Einsteiger. Beide haben auch immer wieder sehr, sehr gute Snooker gelegt und waren selbst dann aber auch richtig schlecht darin, aus den Snookern wieder rauszukommen. Also das war ein bisschen einseitig. Ich finde, da sollten die beiden nochmal an den Trainingstisch gehen und ein bisschen üben, auch die andere Seite zu sehen, nämlich, dass man aus dem Snooker auch wieder rauskommen muss, nicht nur Top-Snooker legen muss. Ball des Matches für mich war ein Double. Er hat grün als Double gespielt, der Michael Georgiou, um sich den zweiten Frame zum 2-0 zu sichern. Das war herrlich. Also das lag schön da, das Double, das konnte man echt gut spielen, aber er ging einfach an den Tisch ran mit einer Selbstverständlichkeit und spielte dieses Double, was quasi de facto eigentlich der Frame-Ball war und ging so mit 2-0 eben in Führung. Sohail Vahedi hat auch applaudiert quasi, hat sein Kö zustimmend hier gewedelt, als dieses Double fiel. Ja, das war für mich so ein bisschen durch das Highlight des Matches und interessanterweise, na, das war ja ein Stream-Match, das war Tisch 2 quasi bei Eurosport im Player. Michael Georgiou wusste gar nicht, dass er so ein Halb-TV-Match hat und vielleicht ist das ja wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass er auf dem TV-Tisch oder fast TV-Tisch, auf dem Stream-Tisch besser spielt, wenn er gar nicht weiß, dass das der Stream-Tisch ist. Also das könnte ein Rezept sein, was hoffentlich noch im weiteren Verlauf des Turniers auch funktioniert. Also sehr unterhaltsames Match.
Ignorieren Sie die Kameras, hier gibt es nichts zu sehen. Das ist vielleicht das Motto für Michael Georgiou. Nächster Gegner für ihn ist Matthew Selt. Wird interessant. Sicherlich eine schwerere Aufgabe, ohne Sohail Vahedi jetzt zu nahe zu treten. Ali Carter musste ganz schön kämpfen bei seinem 3-2 gegen Lei Pei Fan. Dwayne Jones und Mark King setzten sich mit 3-1 jeweils durch gegen Nigel Bond und Jamie Wilson. Nopon Sein Kam souverän gegen Jean Maddox 3-0. Luca Bissell hat gewonnen gegen Barry Hawkins mit 3-2 und das war ein unheimlich unterhaltsames Match. Es ging gefühlt hin und her, was die beiden da in den ersten 3 Frames gespielt haben an hohen Breaks. Das spottete jeder Beschreibung, haben sich da quasi gegenseitig das Zepter in die Hand gegeben jeweils. Und dann flachte das Match so ein bisschen ab und Barry Hawkins gefühlt nutzte auf einmal keine seiner Chancen mehr vernünftig und gab tatsächlich kurz vor dem Matchball das Match aus der Hand und Luca Brissell den Einzug in die nächste Runde.
Endlich mal wieder ein schönes Ergebnis von Luca Brissell. Barry Hawkins, ja, der war ja schon in der Championship League eher so mittel gestartet, also jetzt nicht grottenschlecht, aber eben auch nicht wahnsinnig überzeugend. Und Luca Brissell, ja, der wartet wirklich auch auf so ein bisschen einen Aufwind und So war das für mich irgendwie ein überraschend attraktives Match, da bin ich ganz ehrlich. Also, das sind beides ja Leute, die auch sehr attraktiven Snooker spielen können, aber das ja nicht immer tun. Von daher umso besser, dass es gestern so schön geklappt hat, wie sie sich hier die 118er Breaks um die Ohren gehauen haben. Ich fand das sehr, sehr charmant, dass Luca Brissell ein 118er Break vorgelegt hat und dann Barry Hawkins einfach auch direkt exakt auch eine 118 gespielt hat im Anschluss. Also das hatte so was schön Symmetrisches und so ausgeglichen war das Match ja auch, bis sich Luca dann am Schluss durchgesetzt hat. Ja, also ich hoffe wirklich, dass von ihm nochmal bedeutend mehr kommt als jetzt die letzten Jahre, muss man jetzt ja eigentlich sagen. Klar gewinnt er immer mal wieder ein Match, aber das reicht ja nicht. Der lebt doch für die Schlagzeilen, oder? Der möchte doch hier mal ins Halbfinale kommen oder sowas. Also ja, das ist jetzt mal ein guter Auftakt gewesen für dieses Turnier. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Aber für mich auch wirklich eines der attraktivsten Spiele des gestrigen Tages.
Nächster Gegner für Luca Brissell ist Zhao Jianbo. Wird sicherlich mal ein anderes Match werden von der ja, Dynamik her. Gary Wilson gewann mit 3 zu 0 souverän gegen Fergal O'Brien. Stuart Bingham, der nächste Gegner für Judd Trump, ebenfalls mit 3 zu 1 gegen Robert Milkins. Auch Alan Taylor gewann mit 3 zu 1 gegen Alfie Burden. Alan Taylor darf jetzt gegen Jimmy White antreten. Für ihn also eine kleine Belohnung in Anführungsstrichen. Martin Gould gegen Graeme Dott, das war so ein bisschen das Highlight für die Nachmittagssession gestern, war auch extra einen Tick später angesetzt, damit es vermutlich, denke ich mal, auf einem Stream oder TV-Tisch stattfinden wird, auf jeden Fall. Und Martin Gould hat das gut ausgenutzt. Kleinen Fehlstart gehabt, den ersten Frame verloren, mit einem starken Break von Graeme Dott natürlich, aber danach lief die Breakmaschine gut.
Oh ja, das war ein wahnsinnig munteres Spiel. Also wir haben uns ja natürlich hier die Highlights rausgepickt. Ne? Also Hawkins, Brissell und Dodd Gould, das waren wirklich die besten Matches für mich gestern am Tag. Und es war, ja, es war so ein munteres Hin und Her. Die sind auch viel draufgegangen, haben viele tolle lange Einsteiger gelocht. Vor allem Martin Gould in der ihm typischen Art und Weise. Im ersten Frame hat er ein schönes Break gespielt, ist dann aber rausgekommen und Graeme Dott hat das eiskalt ausgenutzt. Das gelang ihm im zweiten Frame dann schon nicht mehr. Und dann, ja, ging es los mit Martin Goulds attraktiven Breaks, also eine 69, eine 93, eine 53, dann noch in einem eher niedrig gescorten letzten Frame. Also das waren nicht nur Breaks, die in der Statistik schön aussehen, sondern das waren auch Breaks, die man sich gerne angeschaut hat. Sehr, sehr flüssig. Natürlich bei Martin Gould immer mal wieder mit Rettungsbällen, weil er auf der falschen Seite von Blau gelandet ist oder sowas. Aber das hat alles wunderbar funktioniert für ihn. Und ja, also es war wirklich ein Traum anzusehen, auch sehr dynamisch gespielt. Martin Gould unter 20 Sekunden mit der durchschnittlichen Stoßzeit hier auch. Und ja, auch Graeme Dott hat wirklich einige richtig schöne Bälle gelocht, aber letztlich konnte er gegen die Breaks, die Martin Gould da ins Gesicht geworfen hat, nicht viel ausrichten.
Martin Gould wird auf Lüning treffen in der nächsten Runde und war dann gestern auch der letzte Spieler, der sich für die zweite Runde qualifiziert hat. In der Abendsession ab 20 Uhr gestern gab es dann bereits die ersten 8 Matches der zweiten Runde und da waren schon ein paar tolle Highlights mit dabei. Es setzt sich fort, dass nahezu 90% aller Matches über die volle Distanz gehen bei diesem Turnier. Mark Williams gegen Dominic Dale war das TV-Match gestern Abend zum Start und es war ein mal wieder typisches TV-Match irgendwie und mal wieder ein Match mit, ja, trotz der kurzen Distanz zwei Charakteren bzw. zwei Gesichtern, die dort gezeigt wurden. Mark Williams, der 2,5 Frames lang im Prinzip nicht stattfand, wirklich katastrophal spielte. Da lief überhaupt nichts zusammen. Dominic Dale reichte eine, nennen wir es mal, Q-School nachmittags oder abends 23 Uhr Leistung, um sich hier durchzusetzen mit 2 zu 0, also durchzusetzen in den ersten zwei Frames, hat nicht überragend gespielt. Und auf einmal aus dem Nichts haut Mark Williams eine 72 raus und lässt das Match komplett kippen. Und Dominic Dale hat sich gedacht, na Mensch, wenn das bei Mark Williams in den ersten zwei Frames so gut geklappt hat mit dem Nichtspielen, dann mache ich das doch einfach den Rest des Matches auch.
Und dann hatten wir ja auch noch diese sehr interessante Situation, wo Mark Williams nach dem Match getweetet hat, dass er sich sehr gewundert hat, dass sein Gegner nicht auf einen Rework gegangen ist, obwohl es ihm angeboten wurde. Also da gab es ja auch noch mal diese kleine Diskussion, ob Dominic Dale nicht einen taktischen Fehler begangen hat. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Christian, aber ich finde es sehr interessant, dass Mark Williams das so aktiv thematisiert hat hinter dem Match. Ich glaube, wir haben uns alle so kurz gedacht, okay, warum spielt er jetzt eine Safety, die quasi fast wie ein Rework ist, aber nimmt nicht das Rework? Aber das scheint wirklich, also Mark Williams auch sehr, ja, überrascht zu haben einfach.
Ja, Dominic Dale, weiß ich nicht, vielleicht hat er in dem Moment einfach, ich glaube, es war dann die Masse an Fehlentscheidungen bei ihm an der Stelle. Es lief, er hat gemerkt, es lief nicht vernünftig und warum dann jetzt den Frame nochmal neu anfangen? Ich weiß es nicht, tatsächlich, ob das eine clevere Entscheidung war. Ich meine, es war ja noch nichts weiter passiert auf dem Tisch. Also man kann es jetzt auch, glaube ich, nicht daran festmachen, dass er das letztendlich verloren hat. Aber man hat schon gemerkt, dass es bei Dominic Dale nach dem verpatzten dritten Frame auf jeden Fall in die falsche Richtung ging. Und Mark Williams, ja, hat das dann, muss man sagen, clever ausgenutzt, hat sich seine Chancen erarbeitet, tolle Breaks gespielt, wirklich munter und relativ flüssig dann auch auf einmal aus dem Nichts. Das war ja wirklich sehr überraschend. In den ersten 2,5 Frames lief er da überhaupt nichts zusammen. Kann ich mir nicht wirklich erklären. Dominic Dale zwischenzeitlich dann mal immer wieder mit kleineren Highlights, lochte zum Beispiel eine rote fantastisch als Double in die rechte Mitteltasche. Das war mal wieder ein toller Fingerzeig, nur um dann kurze Zeit später eine schwarze zu spielen, die dann vor der Tasche verhungerte. Also, das waren zwei Gesichter und ein sehr interessantes Duell zweier Waliser. Und ich glaube, ja, Kati, Mark Williams steht in der nächsten Runde und weiß nicht so ganz warum.
Ja, das war aber auch ein bisschen das Thema des Abends, würde ich sagen, wenn ich einfach mal weitermachen darf mit dem Spiel von Martin O'Donnell gegen Stephen Maguire. Denn während du dir hier Williams gegen Dale angeguckt hast, habe ich mir hauptsächlich dieses Match angeguckt und habe es eigentlich vor allem in Frame 2 und 3 jede Sekunde bereut. Also das war vielleicht das schlechteste Spiel des gestrigen Tages. Und jetzt gucke ich so ein bisschen aufs Scoresheet und sehe, dass Martin O'Donnell natürlich im ersten Frame eine schöne 70 gespielt hat. Das war auch nett anzusehen, auch wenn er halt seine üblichen 15 Minuten dafür gebraucht hat, mindestens. Stephen Maguire hat auch eine 71 gespielt, aber Freunde, ich sag's euch, was in Frames 2 und 3 rumgemurkst wurde und an katastrophalen Bällen gespielt wurde. Eigentlich auch fast noch in Frame 4, bis dann dieses 71er-Break kam. Also das war wirklich Snooker gegen Schlafstörungen. Na, also da. Ach Gott, also das war ganz, ganz grausam. Da war ich auch froh, dass es nur Best of 5 war. Ich meine, wir schauen auf die durchschnittlichen Stoßzeiten. Die lag bei Martin O'Donnell bei 36,7 Sekunden, Steve Maguire 28,4. Also das war definitiv die schlechtere Wahl des Abendprogramms. Und auch wenn du dich ein bisschen über Mark Williams und Dominic Dale beschwerst, kann ich dir sagen, es hätte noch viel schlimmer kommen können am anderen Tisch. Glückwunsch an Steve Maguire, dass er überlebt hat.
Ja, Mensch, man, so eine Matches muss man dann eben einfach auch gewinnen. Liam Highfield parallel ebenfalls mit 3:2 gegen Shen Zifan und auch Ben Hankern, der Englisch-Amateurmeister von 2020, hat sich durchgesetzt gegen Scott Donaldson, bei dem weiter also ja, nicht viel zusammenläuft, muss man wirklich so sagen. Scott Donaldson, na, der verschwindet so langsam ein bisschen in der Versenkung leider. Zhu Yulong nach etwas holprigem Start mit 3:0 souverän gegen Andy Hicks gewonnen. Auch Jordan Brown gegen David Lilly, klare Sache mit 3:0. Anthony Hamilton im Spätnachtsduell gegen Ashley Hugel mit 3:2 gewonnen. Ich glaube, die beiden wollten irgendwann einfach nur noch ins Bett. Und tja, ein Match haben wir noch, über das wir reden können, Schrägstrich müssen. Hossein Rafai gegen Mark Allen war ein unfassbar unterhaltsames Duell mit einem sehr stark spielenden Iraner, der vielleicht Gott sei Dank noch nicht mit Mark Allen verheiratet war und dem guten Mark Allen da ein bisschen die Show gestohlen hat. Es lief alles so ein bisschen darauf hinaus, dass ein Fehler entscheidend sein könnte. Und im dritten Frame, den Hossein Rafai sich auf Schwarz sichern konnte, war das vielleicht so ein bisschen schon der Fingerzeig, in welche Richtung das am Ende geht. Aber das war eine starke Leistung vom Iraner.
Ja, und der ist ja immer wieder mal gut für sowas, denn er hat einfach ein solides Break-Building, und schafft es dann auch mit den, ja, nicht Century-Breaks trotzdem den Frame sicher zu machen. Also er ist wirklich so der Typ für die 50er, 60er Breaks, und das hat sich auch gestern wieder bewahrheitet. Mark Allen war in der ähnlichen Region unterwegs, und so war das wirklich extrem ausgeglichen. Und du hast es angesprochen, der Entscheidungsframe hat eigentlich nicht im letzten Frame stattgefunden, sondern in Frame 3, den sich Hossein Wafai auf Schwarz geholt hat. Also da hat er noch dieses Tickchen Finesse mehr gehabt als Mark Allen, um sich diesen Frame ja eben noch schön hier auf Schwarz zu sichern. Also sehr, sehr cool von ihm. Und Mark Allen, der ist vielleicht jetzt auch einfach froh, dass er nicht weiter über dieses Turnier nachdenken muss, sondern weitermachen kann mit entweder seiner Pause oder der Vorbereitung auf die Qualis. Aber starke Leistung auf jeden Fall vom Iraner hier gegen Mark Allen. Da bin ich auch gespannt, was in den nächsten Runden noch so geht.
Vorschlag: Rian Evans und Mark Allen sollten zusammen bei den Northern Ireland Open als TV-Experten am Tisch stehen. Das wäre doch vielleicht mal interessant. Es geht heute weiter mit der zweiten Runde, die beendet wird. Sehr interessante Matches, vollgepackter Snookertag heute. In der Morgensession gleich mal Noppon sein kam gegen Jimmy Robertson, Liang Wenbo gegen Hamad Mia unter anderem. Ricky Walden gegen Robbie Williams wird dann eingreifen. Ross Muir darf sich auf ein etwas längeres Match einstellen gegen Rory McLeod. Am Nachmittag für mich vielleicht das Highlight des Tages: Chao Yupeng gegen John Higgins könnte sehr, sehr spaßig und sehr, sehr hochklassig werden. Matthew Sert gegen Michael Georgiou parallel. David Gilbert, unfassbare Form derzeit gegen John Esley. Dann danach ab 15 Uhr Gary Wilson gegen Stephen Hendry. Sehr, sehr interessante Ansetzung. Also Lee Walker gegen Mark King, Alan Taylor gegen Jimmy White, David Grace auch in dieser Session unterwegs. Also vielleicht was für die alten Hasen auch unter uns ab 15 Uhr. Mark Selby gegen Ali Carter dann vielleicht das Highlight heute Abend in der Abendsession, gefolgt von Stuart Bingham gegen Judd Trump. Also zwei Matches, die gut und gerne auch Halbfinals eines Turniers sein können. Und sie werden über die epische Distanz von Best of Five ausgetragen. Tja, Kati, wir hätten uns nicht träumen lassen, was wir Best of Seven mal vermissen, oder?
Ja, ich finde das ganz, ganz clever gemacht, ne? Das ist doch Absicht. Die füttern uns hier an für die Saison, erst mit der Championship League für 3 Monate, dass wir überhaupt schon wieder vergessen haben, wie K.O.-Snooker geht. Dann hauen sie uns hier das Best of Five rein. Und jetzt kommt uns dann wirklich Best of Seven wie eine Marathondistanz vor. Was kann da alles passieren in einem Best of Seven? Da gibt es einen echten Entscheidungsframe. Ja, also das finde ich wirklich, wirklich clever auf eine sehr böse Art und Weise, dass man uns hier dieses Best of Five zum Start der Saison hinwirft. Ich finde es sehr unterhaltsam, solange es bei diesem einen Turnier bleibt. Und ich hoffe, man erkennt wirklich die Decider-Quote auch seitens der OrganisatorInnen und sieht, dass das kein Zufall ist, sondern ein Rumtaktieren und dass das vielleicht dann doch Best of Seven attraktiver macht als Best of Five. Wobei ich dabei bleibe, dass ich den Durchlauf an Stream-Matches und TV-Matches wesentlich attraktiver finde in diesem Turnier als in anderen Turnieren. Und das mag jetzt vielleicht an dem Mut liegen, auch mal andere Spiele zu streamen oder auch an dem Best of Five und dem schnelleren Durchlauf und dem besseren Verteilen der Ansetzungen, aber das funktioniert richtig, richtig gut. Ich wünschte, man könnte das natürlich kombinieren mit einem Best of Seven. Mal schauen, was da noch geht. Also als einmaliges Event wirklich, wirklich mehr als zu ertragen, finde ich das Best of Five.
Ja, kann man, glaube ich, dann auch so stehen lassen. Und das tun wir dann auch. Das war von uns für heute mit der Zusammenfassung des gestrigen Tages in Leicester bei den British Open. Heute, wie gesagt, die zweite Runde zu Ende gespielt. Irgendwann wird es dann im Hintergrund, im Keller, in einem Hinterzimmer, im Besenschrank dann auch noch die Auslosung für die dritte Runde geben. Und wir werden morgen über die Ergebnisse sprechen. Das war's von uns für heute. Viel Spaß beim Turnier, beim Schauen der wirklich sehr abwechslungsreichen Matches. Bis morgen.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.